Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Auf der Weltkarte, da gibt es immer noch größere Flecken ohne Internetversorgung. Besonders da, wo die Landschaft rau und die Bevölkerung arm ist. Aber auch in Deutschland klappt es ja längst nicht überall mit dem schnellen Internet. Das Klagelied darüber ist ja sattsam bekannt. Zwar setzen jetzt alle auf den angeblich bevorstehenden Glasfaserausbau und auf das neue Mobilfunknetz 5G, aber auch das braucht seine Zeit. Es gibt aber noch einen anderen Weg, Highspeed vom Himmel. Bislang hatte der Internetzugang per Satellit keinen besonders guten Ruf. Zu teuer, zu langsam und vor allem zu träge für moderne Echtzeitkommunikation. Doch seit Ende vergangenen Jahres ist eine Alternative im All am Start. Ein Netz von Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn. Jan Rehm, was bedeutet erdnahe Umlaufbahn für die Nutzer und welche Vorteile bietet das?
Gemeint sind die sogenannten LEO-Satelliten, das steht für Low Earth Orbit. Diese Satelliten kreisen um die Erde ganz im Gegensatz zu den geostationären Satelliten, die fest über einem Punkt der Erde stehen und einen entsprechend großen Bereich ausleuchten. Was beide Bahnen vor allem unterscheidet, ist also die Entfernung. Der LEO-Satellit schwebt zwischen 200 bis 2000 Kilometer von der Erde entfernt. Der GEO-Satellit steht dagegen fest bei rund 36.000 Kilometer. Daraus ergibt sich ein enormer Unterschied in der Laufzeit der Signale, die sogenannte Latenz, also wie lange ein Signal von der Erde zum Satelliten und zurück braucht. Hin und zurück sind es beim GEO-Satelliten inklusive Verarbeitungszeit rund 520 Millisekunden. Das heißt, Telefonieren, Videokonferenzen, Online-Spiele sind so nicht mehr sinnvoll nutzbar. Anders der LEO-Satellit, der schafft es auf nur um 20 bis 40 Millisekunden, was dann noch vergleichbar ist mit der Latenz in Koaxialkabelnetzen oder auch in LTE-Mobilfunknetzen. Spannender Nebeneffekt, unter Umständen kann so eine interkontinentale Verbindung per Satellit sogar latenzärmer sein, da die Satelliten untereinander vernetzt sind und je nach Verbindung sind weniger Schaltstellen notwendig.
Und wie viele Anbieter im erdnahen Orbit gibt es derzeit? Wie viele werden zeitnah auch noch dazukommen?
Also bekanntester und erster Anbieter, der wirklich benutzbar ist, ist Starlink. Dahinter steht das Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk. Lange auf gutem Kurs war das Unternehmen OneWeb, das allerdings im vergangenen Jahr in Zahlungsschwierigkeiten geriet. Zwar hat OneWeb ein paar Dutzend Satelliten im All, aber ist von einem regulären Betrieb noch weit entfernt. Ende vergangenen Jahres aber wurde die Unternehmung unter anderem vom britischen Staat übernommen und hat seitdem weitere Satelliten in die Laufbahn gebracht. Der Start des Netzes ist so wieder in greifbare Nähe gerückt. Erste Satelliten sollen auch chinesische Unternehmen bereits gestartet haben. Wie weit diese Projekte allerdings gediehen sind, darüber ist nur wenig bekannt. Weitere Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, aber noch mit ohne oder nur mit wenig Testsatelliten, die gibt es ebenfalls. So etwa das Project Kuiper, hinter dem Amazon steht, oder auch eine Satellitenkonstellation des kanadischen Kommunikationssatellitenbetreibers Telesat.
Also, es sind schon ein paar Satelliten für den Internetzugang im All, die Systeme am Start. Wie das praktisch aussieht, das hören wir jetzt.
Seit Oktober ist Elon Musks Starlink-System in der öffentlichen Beta-Testphase. Zuerst für den nordamerikanischen Kontinent, jetzt auch für erste Teile Europas. Matthew McClatchy ist einer der ersten Nutzer. Er hatte direkt beim Start zugegriffen und das notwendige Hardware-Paket mit SAT-Antenne und Wi-Fi-Router bestellt. Kostenpunkt 499 US-Dollar.
Mein alter Internetanschluss schaffte maximal 8 oder 9 Megabit pro Sekunde im Download, kaum 1 Megabit im Upload. Mit der neuen Verbindung erreichte ich beim ersten Test direkt 140 Megabit pro Sekunde. Und ich dachte nur, wow, das ist so viel besser.
Vor allem im Upload schafft die Satellitenverbindung derzeit bis zu 40 Megabit pro Sekunde, was für den YouTuber besonders vorteilhaft ist. Sonst benötigte das Hochladen eines Videos schon einmal einen ganzen Tag. Jetzt dauert es weniger als eine Stunde. Monatlich kostet ihn die Verbindung 99 US-Dollar, was Matthew McClatchy für eine schnelle Internetanbindung auf dem Land in Kanada noch nicht einmal teuer findet. Seine bisherige DSL-Leitung kostete ihn ähnlich viel. Der Starlink-Preis ist jedoch weltweit einheitlich und deshalb in Schwellenländern beispielsweise viel zu teuer.
I've had so many viewers of my YouTube channel.
Zuschauer meines YouTube-Kanals aus Indien schrieben mir, sie bekämen die doppelte Geschwindigkeit woanders zu einem Zehntel der Kosten.
Wo jedoch keine leistungsfähigen Alternativen zu haben sind, ist das Angebot derzeit ziemlich attraktiv. Durchaus auch in Deutschland, meint Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Breitbandbranchenverbandes VATM.
Es ist eine Übergangslösung für einige hunderttausend Haushalte, die so schnell nicht ans Netz kommen können. Da ist er hervorragend geeignet. Bei einigen wird es dann vielleicht auch langfristig eine Lösung sein, weil wer weiß heute schon, was wir in 5 oder in 10 Jahren für technologische Entwicklungen noch erleben werden.
Laut Grützner hat die Politik die Satellitentechnik bisher völlig unterschätzt. Allerdings habe Infrastrukturminister Andreas Scheuer das Potenzial mittlerweile erkannt und wolle mit Gutscheinen den Anschluss jener Haushalte fördern, die derzeit eine nur unzureichende Anbindung haben und bei denen der Ausbau noch nicht geplant ist. Laut Grützner können solche satellitengestützten Systeme zudem gut als redundante Internetanbindung für Unternehmen dienen. Deutlich wichtiger könnte der Internetzugang via Satellit allerdings für jene Länder der Erde werden, die heute überhaupt keine oder nur sehr schlechte Anbindung ans weltweite Netz haben.
Es ist auch einfach ein ganz real großes Problem, dass wir immer noch eine sogenannte globale Digital Divide haben, also eine Spaltung zwischen denjenigen, die den Vorteil des Internets wirtschaftlich, kulturell, politisch nutzen können und denjenigen, die da einfach gar nicht dran teilhaben.
Sagt Daniel Völsen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Da ist auch das Potenzial dieser Satelliten nicht zu unterschätzen. Also wenn es uns gelingt, damit den knapp 3 Milliarden Menschen, die bis jetzt keinen Zugang zum Internet haben, oder zumindest einem Teil dieser Menschen, den Zugang zu ermöglichen, dann ist das schon ein großer Fortschritt.
Dennoch sieht er angesichts der sehr überschaubaren Zahl an Anbietern auch Risiken.
Wenn Sie in einem Land sind, das weder technisch noch wirtschaftlich die Option hat, daneben noch ein umfangreiches Glasfasernetz aufzubauen etwa, dann kann es natürlich passieren, dass gerade solch ein Land in eine massive Abhängigkeit gelangt. Wir haben gerade hier im Bereich der Entwicklungsländer einerseits das ganz große Potenzial dieser LEO-Satellitenkonstellation. Wir haben aber auch hier ein großes Risiko, nämlich dass eben diese Länder dadurch in noch stärkere Abhängigkeiten der Tech-Konzerne und der USA und Chinas gelangen.
Jan, wie genau ist das jetzt gemeint, eine noch stärkere Abhängigkeit von China und Amerika?
Es ist zu vermuten, dass Länder, die von einem Staat massiv gefördert werden, entsprechend starke Abhängigkeiten, aber auch Loyalitäten entwickeln. Das kann in internationalen Gremien oder auch im geopolitischen Maßstab zu einem durchaus Problem werden. Außerdem sieht Völsen die Gefahr, dass zum Beispiel in einem von China betriebenen Netz Daten erstens nicht neutral und zweitens nicht frei von Zensur weitergeleitet werden. Zudem besteht eine erhöhte Gefahr der Spionage bei solchen umfangreichen Netzen, die sich in der alleinigen Hand eines privaten oder eines staatlichen Akteurs befinden. Außerdem besteht die Gefahr, dass bei nur 2, 3 Akteuren derzeit die technische Entwicklung von eben jenen ausgestaltet wird, was dann wiederum dem Grundgedanken eines freien und offen spezifizierten Internets widerspricht. Weiterentwicklung und Standardisierung würden so nicht von der globalen Entwicklergemeinschaft, sondern eben von diesen Satellitennetzbetreibern bestimmt. Völsen plädiert in diesem Zusammenhang für einen stärkeren Einsatz internationaler Gremien wie der Welthandelsorganisation oder der Internationalen Telekommunikationsunion.
Die Hauptakteure sind also vor allem Unternehmen aus den USA und aus China. Lediglich OneWeb steht unter britisch-indischer Führung. Was ist eigentlich mit der EU? Kann die sich da auch irgendwie einbringen oder laufen die EU und Deutschland hier erneut hinter der Entwicklung hinterher?
Unter anderem Völsen stellt Gedanken zur Diskussion, ob nicht Europa, das ja im Bereich Raumfahrt und Satelliten und als Zulieferer sehr gut aufgestellt ist, eine solche LEO-Satellitenkonstellation selbst aufbauen sollte. Das ergibt durchaus Sinn, denn das Know-how ist da, die notwendigen Transportkapazitäten ins All durchaus auch. Und das Navigationssystem Galileo hat ja gezeigt, dass Europa ein solches Projekt schlussendlich dann auch stemmen kann. Vor allem würde ein europäisches Satellitennetz zur Internetversorgung für technische Souveränität sorgen, was ja zuletzt im Zusammenhang mit dem Aufbau der 5G-Mobilfunknetze ein ganz großes Thema war. Und nicht zuletzt wäre ein solches Projekt auch eine Art globale Entwicklungshilfe in Form eines freien, nicht überwachten und nicht zensierten Netzes.
Alternativen für den Internetzugang über erdnahe Satellitennetze sprach ich mit Jan Rehm. Danke.